Die Entwicklungen in Hongkong, die beobachte ich und versuche ich auch mitzuverfolgen und bin auch mit Menschen im Gespräch, die sozusagen vor Ort sind. Und da hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Also ich denke, wir waren in einer Zeit in Hongkong, wo noch sehr, sehr viel Freiheit auch geherrscht hat und wo ich auch das Gefühl hatte, die Menschen waren sehr positiv gestimmt, dass sich vielleicht etwas verändern könnte, dass es vielleicht so weit kommt, dass diese demokratischen Ansätze, die man in Hongkong gespürt hat, vielleicht sogar auf China abfärben. Aber vielleicht war das auch eine Illusion.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedback zu den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Hans Hörschelmann zu Gast. Hans ist gemeinsam mit seiner Frau Gabi Direktor von Mission Eine Welt. Wir sprechen darüber, wie Hans nicht im Pfarrhaus, sondern im Mittleren Westen beschlossen hat, dass er Pfarrer werden will. Warum er so gerne in einer Turnhalle Gottesdienst gefeiert hat und wer davon träumt, einen Raum zu schaffen, wo alle gerne zusammenkommen. Hans, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein kann.
Hans, wenn du auf dem Campus von Mission die Welt als Gast da hast, wie fühlt sich das für dich an? Dein Herzensthema?
Bunt, vielfältig, manchmal auch mit Fragezeichen, dass man Dinge vielleicht nicht gleich versteht, aber vor allen Dingen unheimlich herzlich. Und das ist was, was ich an dieser Arbeit sehr liebe, dass die Menschen, denen man begegnet, einem erstmal so herzlich und mit so viel Strahlen im Augen sozusagen begegnen. Das ist für mich etwas ganz Tolles.
Du bist ja viel rumgekommen, aber man hört das immer noch. Und passt es eigentlich, wenn man zu dir sagt, du bist Norddeutscher?
Das passt, weil ich fühle mich weiterhin, wenn man dieses Wort Heimat oder diesen Begriff Heimat versucht zu orten, sicherlich als jemand, der aus Norddeutschland kommt und fühle mich da sehr verbunden, muss auch ab und zu mal ans Meer und das muss einfach sein.
Und was ist da so schön am Meer, der Geruch oder der Klang? Was
es ist einfach die Weite und wahrscheinlich auch der vertraute Geruch und einfach da zu sitzen und an der Nordsee ist das Meer ja manchmal nicht da, da ist dann nur Matsch und Schlick. Aber auch das ist schön und dann an anderen Stränden das Rauschen des Wassers und diese Freiheit, die man dann auch spürt. Ja.
Und das ist Heimat?
Das ist Heimat, ja.
Wunderbar. In Deutschland gibt es ja regelrechte Pfarrersdynastien, wo über viele Generationen mindestens eine Person Pfarrer ist. Stimmt es, dass die Familie Hörschelmann ein Paradebeispiel dafür ist?
Ob sie ein Paradebeispiel dafür ist, würde ich jetzt nicht sagen. Sie ist ein Beispiel dafür. Sie ist eine Familie, wo es über viele, viele Generationen immer Theologen gab. Und ja, das
bis ist ins Mittelalter rauf.
Habe ich mir also bis zum, eigentlich bis zu Martin Luther fast, ja. Also ich bin, glaube ich, bin nicht die neunte Generation, ich glaube ja.
Dein Vater war ja auch schon Pfarrer und deine Mutter wäre vielleicht auch eine gute Pfarrerin geworden.
Ja, wobei ich glaube, sie als Laien eben diese ganz andere Blickrichtung und dieses Engagement sozusagen als Ehrenamtliche in diese Arbeit eingetragen hat. Und das war auch im Gespräch, wenn ich das so rekapituliere, auch zwischen meinen Eltern, immer sehr wichtig, dass beide Seiten da waren. Wenn jetzt alles nur noch Theologen sind, dann ist es ja auch schwierig. Und unsere Kirche lebt ja auch davon, dass wir diesen Mix haben.
Und deine Mutter war auch sehr stark engagiert in der kirchlichen Arbeit?
Genau, die war erst über die Frauenarbeit, wie es oft so typisch war, ist sie in die Kirchenleitung damals der nordelbischen Kirche gekommen. Und dann darüber in das Exekutivkomitee des Lutherischen Weltbundes und war da einfach international vernetzt bis heute.
Das heißt, dass Themen wie weltweite Kirche, internationale Zusammenarbeit, Partnerschaft, das kanntest du schon als Jugendlicher. Wurde bei euch zu Hause am Küchentisch besprochen?
Das wurde nicht nur am Küchentisch besprochen, sondern wir hatten auch immer Besuch aus aller Herren Länder, die bei uns einfach zu Gast waren, die zu Tagungen dann in Deutschland waren, wo es dann aber klar war, dass danach noch auch private Begegnung da waren. Und das war immer sehr spannend, diese Menschen zu haben. Ich habe mich jetzt nicht immer dazugesetzt und intensiv diskutiert, aber man kam einfach nach Hause, guckte ins Wohnzimmer und sah, aha, da ist wieder irgendjemand von irgendwoher aus Lateinamerika, aus Asien. Und das war spannend und diese Offenheit hat unser Haus geprägt, also mein Elternhaus jedenfalls, ja.
Du hast dich ja als Jugendlicher ehrenamtlich in der offenen Jugendarbeit engagiert. Was hat dich daran angesprochen?
Naja, erstmal war es insofern ansprechend, dass es in diesem Haus der Jugend, das genau neben unserem Haus war, wo wir gewohnt haben, einmal in der Woche eine Disco war. Und da wollte ich natürlich unbedingt hin. Aber ich war halt noch nicht so alt und habe meine Eltern immer bedrängt. Und irgendwann sagte mein Vater, da kannst du gerne hingehen, aber frag, was du tun kannst. Und so bin ich irgendwie in diese Jugendarbeit gekommen und habe als ehrenamtlicher Mitarbeitender an ganz unterschiedlichen Stellen bei Gruppenleitungen, aber auch bei der Entwicklung von Projekten, ganz handwerklich bei der Umgestaltung der sogenannten Teestube und solchen Dingen mitgewirkt. Und das hat mich sehr geprägt.
Das war sowas wie ein zweites Zuhause für dich?
Das war ein wichtiges zweites Zuhause, ja, weil ich immer das Gefühl habe, dass man das braucht als Jugendlicher. Man braucht natürlich sein Elternhaus, aber wenn man Menschen hat oder ein Setting, einen Raum hat, ein soziales Umfeld, wo man sich auch noch entdecken kann, entwickeln kann, das ist ganz wichtig, weil Elternhaus ist ja immer nochmal eine ganz eigene Welt.
Und dann war das eben eine natürliche Folge, dass du auch mal in ein Austauschjahr nach Amerika gegangen bist, richtig?
Das war jetzt nicht die Folge daraus, weil ich in der offenen Jugendarbeit war, sondern das war vielleicht auch so ein Ding der Weltoffenheit meines Elternhauses. Meine Eltern haben zu uns allen, ich habe noch zwei Geschwister, und zu uns allen gesagt, nach der Schule oder irgendwann in euren jugendlichen Jahren wäre es gut, würden wir euch das anbieten. Ihr könnt ein Jahr ins Ausland gehen. Sie selber haben das auch erfahren. Meine Mutter war als Au-pair in der Schweiz. Damals ist jetzt nicht so weit weg. Aber so war mein Bruder in den USA, meine Schwester in Schweden und ich dann auch ein Jahr in den USA. Und das Spannende war, wir hatten immer wieder auch im Gegenzug dann Menschen oder Austauschschüler, die bei uns gewohnt haben. Aus Ghana, aus Indonesien und aus Lateinamerika.
Und wie war es für dich dann, in Kansas zu sein?
In Kansas? Ach, das war spannend. Und ich bin da auch hingefahren damals. Natürlich hat man so ein Bild im Kopf, wenn man irgendwo hinfährt. Und einfach so Amerika mal zu erleben, es war spannend, war auch amüsant, weil man schon auch mitgekriegt hat, wie viel Unwissenheit oder Selbstbezogenheit so im Mittelwesten dann doch da ist. Wenn man dann erzählte, dass man aus Deutschland kommt und man gefragt wurde, ja, wie das jetzt noch mit Hitler wäre und so. Und man überhaupt mal erklären musste, dass der gar nicht mehr da ist oder dass es sowas gibt wie die Bundesrepublik Deutschland und so. Oder man fließend Wasser hat, also solche Dinge.
Aber in so einer Situation muss man eben auch viel erklären.
Genau, man lernt einfach sehr, sehr viel über sich selber. Man lernt viel über seine eigene Geschichte, auch über seine eigene Herkunft, weil ich muss ja immer erklären, wo ich herkomme. Und das muss ich in Deutschland eben nicht so.
Aber du bist ja dann nach einem Jahr zurückgekehrt und war dann für dich klar, du willst Theologie studieren, damals schon?
Also diese Entscheidung, Theologie zu studieren, ist in Amerika wirklich so entstanden, weil das war für mich insofern spannend. Ich hatte eine Gastfamilie, mein Gastvater war Mediziner, meine Gastmutter war ja Hausfrau, die hatten auch noch drei Kinder, wir waren also zu viert. und waren sehr engagiert in ihrer Kirchengemeinde, was ja in Amerika, im amerikanischen Setting manchmal ganz anders noch ist als in Deutschland, weil es ja eine Freiwilligkeit ist, sich zu einer Kirche zu zählen. Und da bin ich auch über die Jugendarbeit und einen sehr engagierten Jugendpastor in diese Kirchengemeinde gekommen und habe Glaube nochmal ganz anders erlebt. Zu Hause war es, du hattest es am Anfang, diese lange Generation von Theologen, der eigene Vater, Pastor, meine Mutter kirchlich engagiert. Das war, ich will es jetzt nicht abwertend sagen, aber es war ein Stück weit Berufschristentum, ne? Mhm. Und das jetzt nochmal anders zu erleben, Menschen, die einen ganz anderen Beruf haben, aber davon sehr überzeugt waren und das in ihren Alltag integriert haben, das war für mich sehr spannend und insofern auch hat es zu der Entscheidung geführt, ich möchte das auch machen, mit dem Ziel eigentlich Pfarramt. Das war für mich immer.
Und das wusstest du in Amerika, dass du das machen willst?
Naja, ich musste schon diesen Plan fassen, weil ich ja noch das Abitur machen musste in Deutschland dann. Und dann war irgendwie das Ziel schon klar. Und das war ja auch noch ein langer Weg.
Ja, offensichtlich. Du musstest noch das Abitur machen. Das heißt, du bist dann noch auf eine andere Schule gegangen wieder.
Genau. Als ich in Amerika war, sind meine Eltern umgezogen. Mein Vater hat die Stelle gewechselt, sodass wir den weiten Weg in Schleswig-Holstein von der Ostsee an die Nordsee gegangen sind. Ist jetzt nicht sehr weit, eine Stunde. Aber es ist einfach dieser Wechsel des Ortes. Und da musste ich mir überlegen, wo und wie kann Schule weitergehen. Und war dann auf einem Wirtschaftsgymnasium, habe dann da mein Abitur nachgeholt. Und das war auch noch eine ganz andere Erfahrung, die gut ist zu haben, weil man andere Blickrichtungen auch noch mitbringt. Und
was lernt man im Wirtschaftsgymnasium, was man vielleicht am humanistischen Gymnasium nicht so mitbekommt?
Naja, solche Dinge wie doppelte Buchführung oder Wirtschaftslehre oder Recht, also so Einführung ins Recht mal zu haben, das ist schon Dinge, die da extra einfach da sind oder die man auch als Leistungskurs zum Beispiel, der war ganz klar festgelegt, das war Wirtschaftslehre oder Wirtschaft und Politik hieß das damals und das war damit vorgegeben und da muss man sich damit auseinandersetzen, wie so Abläufe sind oder was passiert, wenn man einen Leitzins erhöht und was, also solche Dinge.
Und wenn man so viel Interessantes lernt, bringt es einen nicht ab, davon Theologie zu studieren?
Nee, weil ich, für mich war es immer klar, ich mache jetzt dieses Abitur mit dem Ziel, auch studieren zu können und Theologie studieren zu können.
Dass du evangelische Theologie studiert hast, war ja angesichts deiner Familiengeschichte wahrscheinlich für viele in deinem Umfeld keine große Überraschung.
Also ich glaube, es war für meine Eltern dann schon eine Überraschung, dass ich den Weg gegangen bin, weil ich hätte mir, und das war in der Realschule eben so, da war es eher so, dass ich entweder Schreiner werden wollte, Architekt oder durch diese Arbeit in der offenen Jugendarbeit auch Sozialpädagoge. Das Religiöse war jetzt nicht unbedingt damit verbunden. Wie gesagt, das kam durch diese intensive Erfahrung in Amerika.
Und wie kam das, dass du in Erlangen begonnen hast? Das ist ja jetzt nicht um die Ecke.
Nee, aber es war so, ich musste alle drei Sprachen lernen, also Hebräisch, Griechisch und eben auch noch Latein und habe mich dann ein bisschen umgehört und umgeguckt und auch mit meinen Eltern darüber unterhalten und meine Mutter durch ihre Verflechtung auch in Deutschland, ihr Engagement in der VELKD, also in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland, hatte auch Kontakte und hatte unter anderem Kontakt zu dem ehemaligen praktischen Theologen Seitz,
Manfred Seitz. Der war damals aber noch recht jung.
Der war damals noch recht jung. Der war auch noch, als ich dann in Erlangen angefangen habe zu studieren, war er auch noch Professor. Und der hat zu meiner Mutter mal gesagt, dann soll er doch nach Erlangen gehen. Und ich habe mir das angeguckt, bin hier dann mal runtergefahren und fand das auch gut, weil es einigermaßen überschaubar war. Man konnte Hebräisch gleich in so einem Feriensprachkurs damit gleich anfangen und dann die anderen Sprachen eben weitermachen. Und so bin ich nach Erlangen gekommen, ja.
Also eher zufällig.
Ja, vielleicht ein bisschen ein überlegter Zufall, würde ich sagen.
Und gab es dann Begegnungen, die dich im Studium nachhaltig geprägt haben in Erlangen?
Also in Erlangen, würde ich mal sagen, da war so viel mit diesen Sprachen zu lernen. Das hat mich schon geprägt, weil immer klar war, wenn ich bei einer dieser Sprachen durchfall, dann mache ich das auch nicht weiter, dann suche ich mir was anderes. Also später im Studium hat mich eher meine Studienzeit in Tübingen geprägt. Da war es Jürgen Moltmann, aber auch Auseinandersetzungen bei Oswald Bayer mit einer sehr konservativen Theologie.
Richtig lutherischen
Theologie, die ich dann teilweise auch nicht so richtig verstanden habe. Aber so sich damit auseinanderzusetzen, das war, denke ich mir, in Tübingen sehr hilfreich und wertvoll. Und
also es waren solche Lehrer, denen du da begegnet bist, die dich nachhaltig geprägt haben.
Ja.
Und darüber hinaus gab es auch Begegnungen, wo du sagst, Mensch, das war etwas, was ich mit der Studienzeit verbinde und das macht mich auch ein Stück weit aus.
Also ich habe im Studium immer versucht, neben dem Studium irgendwie mehr Geld zu verdienen. Mhm. Und in Tübingen hat man die Möglichkeit, oder hatte man damals, bei Daimler-Benz zu arbeiten. Und,
also in Stuttgart?
In Stuttgart, genau, in Sindelfingen da, in den großen Werken. Und da habe ich meine erste abgeschlossene Berufsausbildung hinter mich gebracht. Ich habe einen Gabelstapler-Führerschein gemacht. Und habe dann in den Semesterferien dann bei Mercedes gearbeitet. Und das ist spannend. Und das war in Erlangen, hatte ich auch einen Job. Und nachher in Kiel, wo ich studiert habe. Ich hatte immer irgendeinen Job nebenbei. Das brauchte ich irgendwie. Ich brauche immer irgendwas anderes. Ja, nochmal eine andere Blickrichtung, andere Gespräche. Oder auch mal einfach nur, dass man das Gefühl hat, da mache ich was, was denn erledigt ist und ich sehe einen schnellen Erfolg. Also beim Gabelstapler, das lade ich auf und bringe das weg und dann ist das erledigt und ich mache einen Haken drum und es ist geschafft.
Wollten Sie dich da nicht halten bei Daimler?
Nee, das glaube ich nicht und keine Ahnung, wie die Aufstiegschancen gewesen wären.
Aber du hast das Studium ja dann durchgezogen und hast nach deinem Studium ein Zeitungsvolontariat begonnen.
Genau, das war so ein bisschen die Frage, also immer so die Überlegung, wie kann man zwei Berufskarrieren auch miteinander verbinden. Also Gabi, meine Frau ist ja auch Theologin. Und
die hast du im Studium kennengelernt.
Wir haben uns im Studium kennengelernt und wir haben es eigentlich immer ganz gut geschafft, solche Dinge parallel hinzubekommen. Und nach dem ersten Examen, was wir auch ungefähr zur gleichen Zeit gemacht haben, war für sie klar, dass sie nach Genf geht. Und für mich wäre dann die Möglichkeit gewesen, ins Vikariat zu gehen, in der nordelbischen Landeskirche. Damit wäre aber die Entscheidung klar, wo wir im Endeffekt bleiben. Weil sie kam ja aus Bayern und ich aus Nordelbien. Und da war immer die Frage, wo bleibt man? Und das war noch nicht so, dass wir da so diese Entscheidung treffen konnten. Und ich hatte unterschiedliche Beziehungen auch übers Studium in Kiel. Da war ein praktischer Theologe, Schmidt Ross, der hat sehr viel mit Medien gemacht und habe ich auch Seminare belegt. Und so ist das Interesse ein bisschen gewachsen. Und ich hatte dann eben über ein Praktikum dann die Möglichkeit, ein Zeitungsvolontariat bei der Nordelbischen Kirchenzeitung zu machen.
Und wie lange ging das dann?
Das ging 3 Jahre.
Ein Volontariat über 3 Jahre?
Ja, das ist ja nochmal eine richtige Ausbildung. Mhm. 2,5 Jahre Volontariat. Man muss da keine Prüfung machen, aber man muss Kurse belegen und eben in einer Zeitung arbeiten, auch mal bei einer Lokalzeitung habe ich da mal ein Praktikum gemacht oder im Rundfunk und beim Fernsehen und das gehörte alles zu diesem Volontariat dazu und das habe ich alles absolviert und war dann noch ein halbes Jahr richtig als Redakteur beschäftigt bei der Nordelbischen Kirchenzeitung.
Und das hat dir auch Spaß gemacht?
Das hat mir Spaß gemacht, hat mich aber auch herausgefordert, weil es wirklich nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist. Was mir daran Spaß gemacht hat und was immer so mein Ziel war, war zu sagen, als Kirche machen wir so viele tolle Dinge. Aber oft hören wir davon nichts. Oder wir schaffen es nicht, diese Dinge publik zu machen und von dem Guten, das wir machen, zu erzählen. Und das war immer so mein Ziel, auch in meiner Arbeit bei der Kirchenzeitung, gut, das war nun eher ein internes Organ, aber doch auch immer zu sagen, was geschieht an tollen Dingen in Kirchengemeinden? Was für Engagements gibt es für Projekte von Ehrenamtlichen, aber auch was für spannende theologische Themen gibt es? Ich habe in dieser Zeit eine Serie über ein Jahr gemacht, die Feste der vier großen Weltreligionen. Mhm. Und habe dann da immer ein bisschen recherchiert und erklärende Texte zugeschrieben und so. Und einfach, ja, auf einfache Weise, nicht platt, aber doch verständliche Weise, solche Dinge zu vermitteln.
Aber dann war nicht die Überlegung, da noch ein bisschen zu bleiben, sondern du warst ja dann von der Gabi getrennt und die ganze Zeit. Das war eine richtige Fernbeziehung dann in Ukraine.
Ja.
Also sie in Bosse.
Also das, sie war jetzt nicht 3 Jahre in Bosse, sondern sie war ja nur ein Vierteljahr in Bosse. Und dann hat sie noch ihre Doktorarbeit geschrieben. Und das hat sich dann schon wieder überlappt. Dann war sie auch in Kiel und ja.
Und nach Kiel ging es dann aber nach Bayern.
Genau, dann war wirklich das Vikariat dran. Und das war für mich dann auch wichtig, dass das dann möglich war, weil das war ja für mich immer so auch das Ziel meines ganzen Studiums und überhaupt, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin. Ich wollte ja immer gerne ins Gemeindepfarramt und Gemeindepfarrer sein.
Und das war über welche Stationen dann?
Ah, das war über ein Vikariat in Coburg. Also sozusagen ein seichter Einstieg in die bayerische Landschaft. Ne? Coburg und Thüringen, das sagt man ja immer, ist so ein bisschen extra. Ist es nicht Hardcore-Bayern, Niederbayern oder sonst irgendwas. Über Coburg und 2,5 Jahre. Und das war auch eine ganz tolle Zeit, weil ich unheimlich inspirierende und ganz liebe Mentoren hatte. Auch ein Ehepaar, die sich auch eine Stelle geteilt hat. Und die mir auch, und das ist, finde ich immer spannend und ist für mich vielleicht bis heute auch etwas, was ich selbst versuche umzusetzen. Die haben mir vertraut und haben mir Verantwortung übertragen. Haben nicht gesagt, naja, du bist hier der kleine Vikar, dem wir jetzt erstmal zeigen müssen, wie es richtig ist, sondern ich konnte auch machen. Dinge selber entwickeln und machen. Und das ist, finde ich, wichtig, dass man einen
Vertrauensvorschuss da noch bekommt. Ja, ja. Wenn man in so einer Gemeinde ist, an einem besonderen Ort, in so einem Kontext, dann lernt man ja viel über das Land und die Leute. Ne? Mhm. Das war für dich eigentlich wahrscheinlich das erste Mal, dass du in so einer bayerischen Gemeinde auch tätig warst, oder?
Ja, wobei es ja eine fränkische Gemeinde war. Also muss man ja gut unterscheiden. Ja,
in Bayern.
In Bayern, genau. Ja, das war und es war für mich, man macht ja dann auch Hausbesuche und es war auch ein dörflicher Bereich sozusagen dabei. Und da musste ich schon manchmal meine Ohren genau spitzen, um den
Dialekt. Aber du hast alles verstanden.
Das meiste. Ich habe dann vielleicht manchmal auch freundlich gelächelt, aber ich habe mich bemüht, Dinge zu verstehen. Ich will auch, aber versteif mich oder versuche jetzt nicht irgendwie fränkisch zu reden.
Hast du gar nicht probiert?
Nee, also nur wenn es mal irgendwie sich ergeben hat, also dass ich mittlerweile das Wort Fei einigermaßen gefahrenlos einsetzen kann und an den richtigen Stellen, also das habe ich gelernt.
In Coburg.
In Coburg, genau.
Ja, das ist doch schon ein Ereignis. Und wohin ging es dann danach weiter, nach dem Vikariat? Ihr musstet ja immer gucken, dass ihr das zusammen hinkriegt.
Also wir haben es, das war immer so für uns die große Aufgabe und dann hatten wir die große Chance, noch ein sogenanntes Auslandsvikariat zu machen. Das heißt, wir konnten, haben beide eine Stelle in Genf dann gehabt. Gabi nochmal am Ökumenischen Institut des ÖRK in Bosse draußen und ich in der Deutschen Auslandsgemeinde in Genf. Und das war für mich auch nochmal so eine spannende Initialzündung. Da habe ich auch ein ganz engagiertes Gemeindeleben kennengelernt. So Auslandsgemeinden müssen sich ja zum größten Teil selbst finanzieren. Und sie sind ja auch, da wird manchmal drüber gelächelt oder es auch ein bisschen verspottet oder gesagt, brauchen wir das überhaupt? Sind ja manchmal auch so eine Mischung zwischen Religion und Heimat. Ja?
Ja, ja.
Also diese Frage Heimat spielt eine große Rolle. Und es ist eben was anderes, und das habe ich da positiv eigentlich auch nochmal für mich gelernt. Es ist was anderes, wenn ich das Vaterunser in meiner Muttersprache einfach spreche oder in einer anderen Sprache, die ich vielleicht auch kann, in der ich auch fließend unterwegs bin, wie zum Beispiel Englisch. Aber es ist, da geschieht was anderes.
berührt mich anders. Ne?
Ja, das ist einfach. Und deshalb denke ich mir, sind diese Orte, die es ja in der ganzen Welt gibt, auch weiterhin wichtig.
Auslandsgemeinden.
Auslandsgemeinden, ja.
Und die sprechen einen ja auch an, weil es noch einen Draht gibt und man vielleicht noch in anderer Weise mit den Menschen ins Gespräch kommt, auch über Dinge, die einem wichtig sind.
Ja, und was es auch gibt, und das würde ich mir manchmal wirklich auch für uns wünschen, ist diese große Offenheit. Offenheit gegenüber Menschen, die kommen und gehen. Und das sind wir ja in einem normalen gemeindlichen Setting, sage ich, egal ob in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen oder auch in Franken oder Niederbayern, gar nicht gewohnt, dass so viel Bewegung in unseren Gemeinden ist.
Das sind so alteingesessene.
Genau, Kinder. Genau. Und da guckt man dann schon, wenn da jemand Neues kommt. Aber ansprechen erstmal nicht. Hm. Na, vielleicht, der muss erstmal 10-mal kommen, dann spricht man ihn vielleicht an, oder? Aber diese Offenheit, das würde ich mir wünschen, für unsere eigene Kirchenentwicklung.
Eigentlich gibt es ja auch in Deutschland viele Migrationsgemeinden, die nennt man aber nicht Auslandsgemeinden, interessanterweise.
Nee, die nennt man, genau, oder interkulturelle Gemeinden oder Gemeinden unterschiedlicher oder anderer Sprache und Herkunft. Die gibt es und ich finde das auch sehr bereichernd für uns als Kirche, dass es die gibt. Und habe manchmal das Gefühl, das nehmen wir noch viel zu wenig wahr. Oft guckt man das ja unter den Blickwinkeln an, okay, damit können wir sozusagen die Mitglieder, die uns auf anderer Seite abhanden kommen, wieder auffüllen. Aber darum geht es für mich überhaupt nicht, sondern es geht für mich um diese Offenheit und die andere Art und Weise, sein Glauben zu leben, die hier nochmal eingetragen wird. Und ein Stück weit auch, dass Kirche und Gesellschaft wieder mehr zusammenpassen. Im Moment haben wir eine sehr multikulturelle und sich verändernde Gesellschaft, aber noch eine sehr homogene und einseitige Kirche.
Mhm. Ja. Also da hast du in Genf im Auslandsvikariat diese Erfahrung gemacht. Und bevor es dann in eine andere Auslandsgemeinde ging, wart ja nochmal hier in Franken.
Genau, man musste dann nach diesem Auslandsvikariat wieder in die Landeskirche zurück. Und da war erstmal klar, dass wir zurück nach Bayern gehen, in die Bayerische Landeskirche. Und da waren wir dann 3 Jahre in Bayreuth.
In Bayreuth. Genau. Also umziehen könnt ihr.
Umziehen können wir, aber ich glaube, jetzt bin ich ganz froh, dass in unserem Haus mittlerweile alle Sachen so an einem Ort stehen und nichts mehr in der sogenannten Högnerhalle, wo ja die Auslandsmitarbeitenden ihre Sachen haben.
Genau, denn nach 3 Jahren in Bayreuth habt ihr euch ja erneut aufgemacht zum großen Sprung.
Genau, dann kam der große Sprung nach Asien, nach Hongkong. Gabi hatte da eine Stelle, damals noch übers Missionswerk, bekommen an dem Lutheran Theological Seminary. Und ich bin erstmal, wir hatten dann 2 Kinder schon, ein Jungen und ein Mädchen, und die waren damals 3 Jahre und 2-3 Monate, als wir dann nach Hongkong gegangen sind. Und dann war ich erstmal im Erziehungsurlaub oder in der Elternzeit.
In der Elternzeit.
In der Elternzeit, muss man richtig sagen, ja. Und habe da so versucht, die Homebase für die Familie wieder aufzubauen, in einer ganz fremden Kultur.
Was gehört alles dazu, wenn man so als Hausmann, darf man das so sagen?
Ja.
Oder ja, wie richtet man sich da ein?
Naja, man muss sich sozusagen erstmal ganz praktisch einrichten, weil wir ja jetzt an Mobiliar wenig mitgenommen haben, sondern wir mussten dann erstmal in Möbelhäuser, das bekannte schwedische Möbelhaus gibt es auch in Hongkong, und mussten da erstmal uns einrichten. Und ich sage dann immer scherzhaft, ich habe mein großes IKEA-Diplom gemacht, weil ich alle möglichen Möbel zusammenschrauben musste. Aber dann so ganz praktische Dinge wie Telefon anmelden, Elektrizität, Gas, Wasser, was man dann alles braucht, in einem anderen kulturellen Setting. Also ich habe in Hongkong zum Beispiel eine Sache gelernt, man braucht einen Address Proof, also ein Beweis, dass man eine Adresse hat. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet. Also man brauchte eine Rechnung von einer offiziellen Firma, sei es die Gaswerke oder Elektrizitätswerke, die man dann mit anderen Unterlagen eingereicht hat.
Um zu zeigen, dass man da wirklich wohnt.
Genau, dass man da wirklich wohnt. Genau, ja.
Ja, das sind ja spannende Sachen. Du hast ja dann aber bald auch verschiedene Stellen inne gehabt. Einmal am Lutheran Theological Seminary, wo auch deine Frau war. Und dann später als Pfarrer der Auslandsgemeinde.
Genau, da haben sich so Kreisläufe oder Dinge, die vorher als Fäden vielleicht angelegt waren, in meiner Berufskarriere wieder verknüpft. Im LTS habe ich angefangen als Redakteur des English Newsletter. Das war so der erste Einstieg.
Also schon wieder als in der Redaktion.
In der Redaktion, genau. Was aber auch Spaß gemacht hat, weil es auch darum ging, so der englischsprachigen Community und dem Freundeskreis des LTS auch einfach mitzuteilen, was passiert an dem Seminar. Und dann war ich zuständig für die ausländischen Studierenden. Das LTS ist ja nicht nur ein Seminar, wo man für Hongkong Theologinnen und Theologen ausbildet, sondern für den ganzen großen asiatischen Kontext. Oder sogar manchmal, wir hatten auch Studierende aus Europa, aus Deutschland, aus Bayern oder aus Nordamerika.
Und die hast du dann betreut?
Und die habe ich mitbetreut. Und dann hatte ich die große Chance, und das war wirklich ein Geschenk für die Organisation des Mekong Mission Forums, ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Missionsgesellschaften aus Nordeuropa, aber auch aus Asien, die im Bereich des Mekong in den Kirchen in Laos, Kambodscha, Vietnam und Myanmar und Thailand versucht haben, ein Stück weit das, was sie machen, ihre Arbeit zu koordinieren. Ist ausgegangen damals vom Lutherischen Weltbund. Und da war ich der sogenannte Assistant Coordinator und hatte große Freiheiten, theologische Fort- und Ausbildungsprogramme in diesen Kirchen zu implementieren.
Das heißt, du bist dann auch häufiger nach Südostasien.
Genau, ich bin ein-, zweimal im Jahr habe ich so eine Rundtour gemacht und dann hatten wir meistens noch eine Konsultation zu einem theologischen Thema. Meistens hatte das was mit Missionen zu tun, Mission und Kontext, Mission und Diakonie, Mission und Dekolonisierung war damals noch nicht das große Stichwort, aber Mission und Partnerschaft, also wie diese Themen miteinander zu verbinden sind. Das habe ich gemacht und habe dadurch einfach auch noch mal eine Weite für mich selber bekommen, die unheimlich spannend war.
Und dann bist du aber Pfarrer der Auslandsgemeinde in Hongkong geworden.
Genau, dann hat es mich wieder gejuckt, weil einfach diese Tätigkeit aus ganz positiver Erinnerung, sowohl aus Genf hatte in einer Auslandsgemeinde, als auch dann in Bayreuth, wo ich Gemeindepfarrer gewesen bin. Und habe gedacht, ach, das machst du nochmal.
Was ist der Unterschied zu Genf oder Bayreuth, wenn man in Hongkong unterwegs ist als Pfarrer?
Also ich glaube, zu Genf war es, in Genf war die Internationalität noch sehr viel größer, weil natürlich da auch sowohl viele NGOs waren in Genf oder Weltorganisationen, auch kirchliche Weltorganisationen wie der Lutherische Weltbund. Und da hatte man viel Personen aus diesem Klientel. In Hongkong waren es mehr Menschen aus der Wirtschaft oder aus der Schule. Es gibt eine deutsch-schweizerische Schule, aber natürlich auch viele Firmen aus Deutschland, die in Genf, in Hongkong eine Dependance haben. Und da hatte ich viel mit einer Person aus der Wirtschaft auch zu tun. Wir waren zum Beispiel als Gemeinde Mitglied in der Außenhandelskammer. Was auch spannend war, weil man hat Menschen dort erlebt, die sehr, für die das sehr wichtig war zu sagen, in der Woche haben wir einen ganz ziemlich anstrengenden Job in einem großen Wirtschaftsunternehmen oder in einer Bank oder sonst irgendwas. Und dann nehmen wir uns aber am Wochenende für diese Gemeinde, für diesen Gottesdienst und auch für die Gemeinschaft, die da ist, Zeit. Und wollen auch die andere Seite, meine andere Gehirnhälfte auch befriedigen und dafür auch mir Zeit nehmen. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Und dann gehört es ja auch dazu, dass man nicht nur in den Gottesdienst geht, sondern hinterher Zeit hat miteinander.
Ja, Kirchenkaffee war besonders wichtig. Also wir haben ja keine eigene Kirche gehabt, sondern konnten die Turnhalle der deutschen Schule benutzen. Und ich würde mal sagen, bei den Fürbitten blubberten hinten schon die Kaffeekannen und der Kaffeegeruch kam so nach vorne und da wusste man, okay, jetzt muss man zum Ende kommen.
Da wusste man, dass die Predigt nicht so lang sein
kann. Genau, und da passiert dann ganz viel bei diesem Kirchenkaffee. Da passieren Seelsorgegespräche, so kleinere, da erfährt man was von den Leuten, Austausch. Und das ist ganz, ganz wichtig gewesen.
Wenn man keinen Kirchenraum hat, sondern in der Turnhalle ist, das ist ja auch schon eine ästhetische Herausforderung.
Ja, natürlich ist es eine ästhetische Herausforderung, wenn man so ein Altar erstmal zwei Tische zusammenschiebt und eine große Decke dann drüber legt und auch mit einem Kreuz, das man dann nachher wieder abbaut. Aber es dient auch dazu, denke ich, sich wirklich auf inhaltliche Dinge und auf den Kern, was Gemeinde und Gemeinschaft bedeutet und Glaube auch ausmacht, nochmal zu konzentrieren. Und es ist auch stärkt von vornherein das Gemeinschaftsgefühl. Weil ein letzter Satz im Gottesdienst war natürlich erstmal der Segen, aber danach noch die Aufforderung, die Leute sollen ihre Stühle nehmen und sie zu Stapeln zusammenstellen, damit man den Raum wieder ordentlich sozusagen verlässt.
Und das zusammenzumachen, das hat ja auch wieder was Praktisches, Handfestes.
Das hat was sehr Praktisches und Handfestes und schweißt zusammen und bildet eine Gemeinschaft, die sowohl einen sehr spirituellen Teil hat, aber eben auch einen sehr handfesten familiären Teil. Ja?
Ist wie eine große Familie, so eine
Ausstellung. Das ist, es gibt ja so verschiedene Theorien auch von Kirchen und Gemeinden, wie sie entstehen. Und ich würde sagen, wir sind hier sehr stark an dieser Familienkirche, die dann eben auch ihr ganz eigenes Gepräge hat. Ein Gemeindekirchenvorstand, wo man sich kennt, wo man eben auch sehr viel übereinander weiß, wo man sich viel erzählt, wo man aber auch sehr stark aufeinander eingehen muss und auch das respektieren muss. Und es war ja auch so, ich war als Pfarrer Angestellter der Gemeinde. Ich war im Kirchengemeinderat, hatte aber keine Stimme, nur beratend.
Also gar kein Pfarrherr.
Nee, das ist überhaupt nicht, nein.
Sondern ein echter Dienstleister.
Ja.
Du hast ja 2011 in Hongkong noch deinen Doctor of Ministry, genau. Min, gemacht.
Ja.
Kannst du was dazu erzählen?
Ja, das ist eine theologische Weiterqualifikation, die es so im deutschen Kontext nicht geht, weil es kein akademischer Doktor ist, sondern eher ein praktischer Doktor, also praktisch theologischer Doktor, der so aufgebaut ist, dass man ein Arbeitsfeld, in dem man tätig ist, nochmal reflektiert.
Und was hast du reflektiert?
Ich habe eben ein Arbeitsfeld aus diesem Engagement, aus dem Mekong Mission Forum mir vorgenommen. Und da ging es um ein Fortbildungsprogramm für Absolventinnen und Absolventen von Bibelschulen in Kambodscha. Also sehr, sehr speziell. Ne? Also,
die Arbeit hätte auch kein anderer schreiben können.
Nee, wahrscheinlich. Und die Voraussetzung war ja, dass man sozusagen selber so ein Programm mitentwickelt hat, dass man Kurse da gegeben hat. Und also ein Kapitel ging dann darum, es gibt in der kollegialen Beratung, das hatte ich eben hier in Bayern kennengelernt, auch im Vikariat das sogenannte Heilsbronner Modell. Mhm. Und das habe ich einfach mal versucht zu gucken, wie kann sowas auch in einem anderen Kontext, kulturellen Kontext funktionieren. Aber das hat sehr gut funktioniert, weil die jungen Theologinnen und Theologen auf einmal gemerkt haben, wir können auch miteinander und voneinander ganz viel lernen. Und es hilft auch, ich muss nicht immer einen großen Professor oder einen Lehrer sozusagen vor mir haben. Das ist ja im Asiatischen nochmal eine ganz andere Herangehensweise des Schüler-Lehrer-Verhältnis, sondern die Schüler sozusagen unter sich können sich beraten und haben Qualifikationen, die ihnen weiterhilft. Also darüber habe ich dann meine Arbeit geschrieben. Mhm. Das war ein sehr schöner Abschluss dieser Tätigkeit im Mekong Mission Forum, weil danach ging es dann in die Gemeinde.
Jetzt bist du ja mittlerweile wieder fast 10 Jahre in Deutschland.
Ja.
Träumst du noch manchmal von Hongkong?
Ach, immer wieder. Ich habe natürlich das Privileg, dass ich durch meine Tätigkeit bei Mission eine Welt auch noch mal ab und zu mal nach Hongkong komme. Nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder. Und da ist diese Beziehung da. Und natürlich die Entwicklung, die man in Hongkong mittlerweile ja auch erfahren hat oder die sich da vollzogen haben, die beobachte ich und versuche ich auch mitzuverfolgen. und bin auch mit Menschen im Gespräch, die sozusagen vor Ort sind. Und da hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Also ich denke, wir waren in einer Zeit in Hongkong, wo noch sehr, sehr viel Freiheit auch geherrscht hat und wo ich auch das Gefühl hatte, die Menschen trotz dieser Übergabe 97 waren sehr positiv gestimmt, dass sich vielleicht etwas verändern könnte, dass es vielleicht so weit kommt, dass diese demokratischen Ansätze, die man in Hongkong gespürt hat, vielleicht sogar auf China abfärben. Aber vielleicht war das auch eine Illusion. Dazu ist China dann doch zu groß.
Ja. Du bist ja seit 2015 gemeinsam mit deiner Frau Gabi Direktor von Mission Eine Welt.
Ja.
Gibt es für dich so etwas wie eine Lieblingsveranstaltung bei Mission Eine Welt?
Eine Lieblingsveranstaltung von Mission Eine Welt?
Wo du einfach sagst, oh, da freue ich mich eigentlich schon.
Doch, also ich freue mich jedes Jahr auf die Lila Nacht. Weil das ist etwas, was so ein bisschen die Lebendigkeit von Mission Eine Welt deutlich macht und auch ein bisschen, was ich mir wünsche, nicht nur für Mission Eine Welt, sondern für unsere ganze Kirche, dass sie sich öffnet für die Menschen, die um sie herum sind. Also man spricht ja da heute vom Sozialraum, den ich wahrnehmen muss. Ich muss das gar nicht mit solchen Theorien untermauern, sondern einfach einladend zu wirken und einen Ort oder eine Möglichkeit zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen können, unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Herkunft. Und dieses ist einfach in der Lila Nacht gegeben. Ich habe Menschen in Neundettelsau am Anfang getroffen, die gesagt haben, die hier geboren sind und die mir gesagt haben, ich war noch nie in diesem Innenhof.
Ach.
Und das habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir als Kirche diesen Eindruck machen, wir kapseln uns ab und haben hier so einen Raum, wo man vielleicht auch gar nicht rein darf. Sondern diese Räume einfach zu öffnen und Begegnungsräume herzustellen, das ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes und Wichtiges. Und das ist der, da ist die Lila Nacht ein hervorragendes Tool dafür.
Ihr arbeitet ja zusammen als Direktorin und Direktor, Gabi und du. Wie macht ihr das als Direktorenpaar? So viele gibt es ja gar nicht. Aber könnt ihr euch immer vertreten, gegenseitig?
Also wir haben uns von Anfang an, das war ja eine große Herausforderung, auch als wir uns beworben haben und auch bei diesem Vorgespräch oder bei dem Bewerbungsgespräch mit dem Kuratorium, dass wir uns überlegen, wie können wir diese Arbeit so gut strukturieren, dass die Menschen, die mit uns arbeiten, nicht verwirrt sind.
Okay.
Wer ist nun zuständig oder so? Und dann haben wir uns eben die unterschiedlichen Arbeitsfelder von Mission Eine Welt so ein bisschen aufgeteilt. Es gab, als wir angefangen haben, ja noch 6 Referate, sodass jeder 3 hat. Und dann war auch klar, so haben wir es dann auch versucht zu kommunizieren im Haus, dass auch für die Mitarbeitenden klar war, das sind meine Ansprechpersonen. Und es war für uns auch wichtig, dass das klar war, dass wir auch sagen können, das ist nicht mein Aufgabenbereich, dann gehen Sie lieber zu meiner Frau oder Gabi kann sagen, da müssen Sie meinen Mann ansprechen, der ist dafür zuständig. Es ist ja, wenn man Kinder hat, weiß man ja, es kann ja auch mal dazu kommen, dass man, das will ich jetzt nicht sagen, dass das passiert ist, aber dass man mal guckt, okay, wenn ich bei dem einen nicht weiterkomme, vielleicht klappt es bei dem anderen besser.
Ja.
Ja, und das wollten wir natürlich auch vermeiden, damit es für uns auch klar ist. Und es gibt immer mal Dinge, die, wo wir uns gegenseitig vertreten, passen aber auch auf, dass wir jetzt sozusagen nicht immer zusammen alles machen müssen, in irgendwelchen Gremien sitzen und so weiter, sondern auch jeder so sein Gebiet hat, wo er tätig ist.
Du hast ja auch viel Personal- und Haushaltsverantwortung.
Ja.
Liegt das da eher in deinem Bereich, weil du vielleicht mehr Gaben hast in Sachen Wirtschaft?
Also Haushaltsverantwortung, das würde ich sagen, dass der Haupthaushaltsverantwortliche ist bei uns der Herr Kronester im Bereich Finanzen und Verwaltung. Aber es ist schon so, dass ich mit ihm eher diese Dinge abspreche und ich danach frage oder mit ihm Konzepte entwickle. Also das ist schon, Personalverantwortung ist so bei uns beiden. Also das würde ich sagen, das hat sich ja auch noch geändert. Also wir teilen uns ja diese Leitungsstelle, das so ist ein halber Anteil unserer Stelle. Und mittlerweile haben wir ja noch jeweils einen Anteil dazu. Das ist, da geht es um Personal, Personalentwicklung, Rekrutierung, aber auch um so theologische Grundsatzfragen.
Und dann sind doch einige Sachen dabei, die wären nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Wie schiebt ihr euch das dann eher gegenseitig zu oder ist das dann fair aufgeteilt? Was ist dein Eindruck?
Fair. Also wir führen keine Strichlisten für, das sind sozusagen die super Veranstaltung, wo jeder hin will und das und das, sondern das ergibt sich, ja. Und es ist einfach so, ich meine, Mission eine Welt mit, also allein in Neuendettelsau ja mit über 90 Köpfen, die hier sozusagen arbeiten und dann auch noch die Mitarbeitenden im Ausland, die man hat. Also da hat man so viel Verantwortung und ist in so vielen unterschiedlichen Bezügen drin. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist ein Veranstalter, das mache ich nicht oder da gehe ich nicht hin. Ja, das gehört dazu.
Ja. Gibt es aktuell ein Projekt, von dem du nachts träumst?
Also es gab mal ein Projekt, von dem ich sehr lange geträumt habe. Das war unser großes Immobilienprojekt, weil das war auch so ein Stück Herzensprojekt für mich, weil das war so, also da kann ich zum Beispiel an diese Vorstellung von Lila Nacht anknüpfen. Das war ja, dass wir ein Gebäude gemeinsam benutzen als Mission, eine Welt, also eine Institution der Landeskirche, die Kirchengemeinde als Gemeindehaus und dann die politische Gemeinde als Bürgertreff. Und da so einen Ort zu schaffen, wo sich Menschen begegnen, wo man sich wahrnimmt mit den unterschiedlichen Herausforderungen, mit den Angeboten und so einen offenen Begegnungsraum zu schaffen, das wäre für mich ein Traum gewesen.
Sozusagen Genf, Hongkong, Coburg, Neuendettelsau, alles an einem Ort.
Ja, vielleicht so ein Brennglas oder sag ich, ja, von dem, was mich ausmacht oder wie ich mir Kirche vorstelle. Wie sie wirkt und auch für andere Menschen wirken soll. Dass das jetzt nicht zustande kommt, ist wirklich schade. Ich träume davon immer noch, weil ich kann ja jetzt sagen, jetzt mache ich nichts mehr und lasse die Bude jetzt hier verfallen und sage, jetzt bin ich hier noch bis zu meinem Ruhestand, aber darum kümmere ich mich nicht. Versuche da jetzt noch auch wirklich Dinge anzugehen. Und was ich auch noch als Herzensangelegenheit habe, ich möchte gerne dieses sehr, sehr kritische Thema der Kulturgegenstände aus Papua-Neuguinea positiv nutzen. Und positiv nutzen insofern, dass dieses hochaufgeladene Thema der Dekolonialisierung differenziert angegangen werden kann. Dass wir wahrnehmen, wir können das nicht alles über einen Kamm scheren.
Natürlich, wir haben ja ganz viele Kunstgegenstände.
Genau, wir haben ja über 4000 Gegenstände aus Papua-Neuguinea vor allen Dingen. Aber das sind jetzt nicht alles, es ist jetzt nicht alles Raubkunst. Ich kriege mal Anrufe von Journalisten, die sagen, guten Tag, ich bin von da und da, ich würde gerne mal Ihre Raubkunst angucken. Also etwas überzogen gesagt. Ja. Aber darum geht es eben nicht, sondern viele dieser Gegenstände haben eine Geschichte. Und diese Geschichten hinter diesen Gegenständen herauszuarbeiten, wiederzuentdecken und auch wahrzunehmen und ehrlich sozusagen zu akzeptieren, das finde ich wichtig. Natürlich gehört dazu auch eine Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten unserer Geschichte. Natürlich war Mission, hatte seine Hochzeit zu einer Zeit, wo es eben auch die Kolonialisierung gegeben. Da können wir nicht sagen, da haben wir als Kirche mit nichts mit zu tun gehabt. Dann würden wir als Kirche nicht in dieser Welt leben.
Wir sind da hinein verflochten als
Kirche. Genau, wir sind da hinein. Und das aber wahrzunehmen und ehrlich wahrzunehmen, aber jetzt auch nicht dann in Asche rumzulaufen und zu sagen, wir haben alles falsch gemacht, das finde ich auch, ist auch nicht richtig. Aber diese differenzierte Herangehensweise, und da würde ich sagen, helfen können uns diese Gegenstände helfen. Sie können uns helfen, unsere eigene Geschichte wahrzunehmen und auch die Geschichten, die hinter diesen Gegenständen stecken, spannend wahrzunehmen. Also ich sag mal, ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen. Für mich zu entdecken und wahrzunehmen, dass Geschenke in einem pazifischen Kontext etwas ganz anderes bedeuten und ich nicht einfach sagen kann, schön, dass du mir das gegeben hast, aber jetzt gebe ich es dir wieder zurück, sondern dass damit die ganze Beziehung zusammenhängt und die ganzheitliche Beziehung zusammenhängt, das war für mich und ist für mich sehr prägend. Und ich kann natürlich sagen, gewisse Gegenstände brauche ich nicht mehr hier in Deutschland zu haben. Die können wir gerne zurückgehen. Aber gemeinsam mit den Partnern zu überlegen, das ist, denke ich, mir ganz wichtig, dieses Gemeinsame zu überlegen, was steckt dahinter und wie wollen wir mit diesen Gegenständen umgehen.
Das ist ja so etwas wie eine Vision, die du hast.
Ja.
Die lila Nacht zum einen und dann
die lila Nacht ist ja keine Vision mehr. Die haben wir ja gut etabliert und ich hoffe, dass die auch weitergeht und zieht da jetzt auch hoffentlich noch weitere Kreise, wenn wir sagen, wir nehmen dieses Modell für unseren Jahresempfang zum Beispiel mal als Beispiel und feiern mit anderen Menschen.
Ist es eigentlich wahr, dass du bei jedem besonderen Anlass ein Gedicht vorträgst, das du selbst geschrieben hast?
Nicht bei jedem besonderen Anlass. Also dann würde ich wahrscheinlich nichts anderes machen, weil wir haben so viele besondere Anlässe. Nein, ich habe mir irgendwann habe ich das mal angefangen, zum 60. Geburtstag von Mitarbeitenden setze ich mich hin und versuche ein Gedicht über die Person und ihre Aufgabe zu verfassen. Und ich finde einfach, da kann man Dinge nochmal ganz anders sagen. Weil sie einfach, also es ist jetzt kein schwermütiges Gedicht, sondern auch immer mit ein bisschen Augenzwinkern. Mhm. Ja, also das macht Spaß und ja.
Das gehört auch tatsächlich zu den schöneren Seiten deines Büros, dass du auch nochmal anders auf die Leute zugehen kannst, mit anderen Leuten anders ins Gespräch kommen kannst. Anders als in der Haushaltsführung zum Beispiel.
Ja, auf alle Fälle. Und ich denke, das ist für mich auch ganz wichtig. Wir haben einen großen Schatz hier im Haus und das sind unsere Mitarbeitenden. Und da wirklich eine Atmosphäre herzustellen, wo Menschen gerne hier arbeiten. Es gibt natürlich auch mal Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten. Manchmal hat man auch Personen, wo man merkt, hat man vielleicht mal angestellt, das passt jetzt nicht so und dann trennt man sich vielleicht auch wieder. Aber grundsätzlich, dass man auch eine Offenheit gegenüber seinen Mitarbeitenden herstellt, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir versuchen ein Konzept der offenen Tür zu fahren. Also bei uns ist gut, wenn wir mal telefonieren oder in der Videokonferenz sitzen, ist die Tür auch mal zu. Aber grundsätzlich eigentlich die Tür offen in unserem Leitungsbüro.
Das drückt ja auch große Wertschätzung aus, dass man da reinkommen kann,
wenn man es braucht. Ja.
Hey, ich bin's wieder, Song. Es gibt tolle Neuigkeiten. Weil es so viel Spaß macht mit Horizontwechsel, haben Katrin und ich überlegt, einen neuen Podcast zu starten. Me Story. Hier erzählen Leute, die mit einer Mission unterwegs waren, zu einer Zeit, als es noch kein Internet gab, als Reisen noch voller Ungewissheiten und Überraschungen waren. Was sie dort erlebt haben und wofür ihr Herz schlägt, das erfahrt ihr jeden dritten Dienstag im Monat, überall wo es Podcasts gibt. By Me Story. Ich erzähle.
Wir müssen schon zum Ende kommen. Und deswegen stelle ich eine Frage im Rahmen unseres Podcasts, der auch für Fundraising gedacht ist. Wenn du 3.000 Euro zu verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Für Bildung, medizinische Hilfe oder diakonische Arbeit?
Also ich würde wahrscheinlich auf Bildung gehen. Und du hast mich vorhin nachgedacht, wovon ich nachts träume. Ich würde vielleicht sogar irgendwie nochmal überlegen, kann man diesen Traum, diese Gegenstände zugänglich zu machen, mehr als sie es jetzt sind, nochmal verwirklichen.
Das klingt nach einem neuen Fundraising-Projekt.
Ja, wobei das ist ja nicht so sexy, würde ich sagen, als Fundraising-Projekt. Da muss man sich vielleicht noch was einfallen lassen. Aber grundsätzlich Bildung, denke ich mir, ist für uns im Haus ja auch ein wichtiges Thema. Und auch Bildung geschieht ja, muss jetzt nicht hochintellektuell sein, aber über Themen ins Gespräch zu kommen und damit eine Differenziertheit zu sehr einseitig dargestellten Themen herzustellen. Das ist mir wichtig. Also,
ja. Wunderbar. Hans, du bist viel rumgekommen. Wenn du so darauf zurückblickst, auf all diese Unternehmungen, auf das Unterwegssein, welche der folgenden drei Fragen würdest du denn gerne beantworten? Wofür bist du dankbar? Was macht dich nachdenklich? Was gibt dir Hoffnung?
Ich würde sagen, was gibt mir Hoffnung? Also wir leben im Moment ja in sehr herausfordernden Zeiten, ganz auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber da die Hoffnung nicht zu verlieren. Und so habe ich eigentlich auch, das schließt vielleicht ein bisschen den Kreis zum Anfang des Gesprächs, so habe ich auch Glauben in der Familie erfahren. Dass ich es für bei uns in der Familie eine Selbstverständlichkeit war, dass Glaube da war. Und ich mein Vater, mein Großvater, der im Krieg war und in der Kriegsgefangenschaft war und auch meine Großmutter und meine Eltern immer als sehr hoffnungsfroh in ihrem Glauben erlebt habe. Jetzt nicht so Halleluja-mäßig und Hände hoch und jetzt geht's, jetzt ist alles nur noch toll, sondern eine sehr geerdete Hoffnung, die einfach von einem Bewusstsein oder aus einem Bewusstsein heraus lebt, da ist noch eine andere Kraft, die mich trägt und die mir auch hilft, alle möglichen Situationen zu meistern, die in meinem Leben auf mich zukommen. Und das ist, diese Hoffnung brauche ich. Wenn ich die nicht habe, dann könnte ich wahrscheinlich einpacken.
Vielen Dank, Hans, für das schöne Gespräch.
Ja, dir auch. Danke für die Fragen.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.